Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Viktoria Eglau herzlich willkommen. In Deutschland herrscht ein Mangel an Fachkräften, das ist nicht neu. Aber das Problem scheint sich zuzuspitzen. Einer aktuellen, von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge, beklagen 2/3 der Unternehmen Fachkräfteengpässe. Im vergangenen Jahr waren es noch deutlich weniger Firmen, die über dieses Problem berichteten. Betroffen sind viele Bereiche: der Pflege- und Gesundheitssektor, die IT-Branche, technische Berufe und das Handwerk. Dass daher die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland notwendig ist, darüber herrscht weitgehend Einigkeit in Politik und Wirtschaft. Deutschland brauche 400.000 Zuwanderer pro Jahr, deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Das verkündete vor wenigen Monaten der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Was ihn Alarm schlagen ließ, sind keine vorübergehenden Engpässe, sondern ein langfristiges Problem. Durch den demografischen Wandel wird unser Land in den kommenden Jahren Hunderttausende Arbeitskräfte verlieren. Das gefährdet die Wirtschaftsleistung, die Staatseinnahmen, das Rentensystem und die Existenz vieler Branchen. Experten und Politiker warnen.
In den nächsten 15 Jahren wird sich die geburtenstarke Gruppe der Babyboomern in allen Ländern Europas in den Ruhestand verabschieden. Das heißt allein für Deutschland, dass wir bis 2030 etwa 5 Millionen weniger Erwerbsfähige haben werden.
Wir haben den demografischen Wandel. Wenn wir unseren Wohlstand, unsere soziale Infrastruktur, wenn wir all das aufrechterhalten wollen, dann wissen wir, brauchen wir Fachkräfte.
Wenn wir uns nicht stärker für die Zuwanderung aus Drittstaaten öffnen, werden wir zu wenig Zuwanderung haben und können dann den demografischen Wandel in Deutschland nicht bewältigen.
Da geht es um Fachkräfte aller Art, von Hilfen in der Landwirtschaft bis hin zu den Pflegekräften und zu den viel zitierten IT-Fachkräften und Ingenieuren.
Wir kriegen jetzt endlich, nach über 30 Jahren Debatte in diesem Land, ein modernes Einwanderungsgesetz.
Ich kenne jedenfalls in Europa kein moderneres Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, hier gelobt von den inzwischen nur noch geschäftsführenden Ministern für Arbeit, Hubertus Heil, SPD, und für Inneres, Horst Seehofer, CSU, war tatsächlich ein Meilenstein. Zum ersten Mal regelt in Deutschland ein Gesetz die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften aus Nicht-EU-Staaten. Doch gut 1,5 Jahre nach seinem Inkrafttreten gibt es Zweifel an seiner Effizienz. Dass eine große Einwanderungswelle bislang ausgeblieben ist, hat sich etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Aber es liegt auch daran, dass es nach wie vor viele bürokratische Hürden für Zuwanderer gibt. SPD, FDP und Grüne, die Ampel-Koalitionsverhandlungspartner, wollen jedenfalls noch einmal Hand an das Einwanderungsrecht legen und haben dabei Kanada zum Modell erklärt, wo die Zuwanderung seit Jahrzehnten nach einem Punktesystem erfolgt. In der Streitkultur fragen wir daher heute: Braucht Deutschland ein Einwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild? Und darüber diskutieren Karl-Heinz Paquet von der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und der Migrationsforscher Dietrich Trenhardt. Karl-Heinz Paquet ist Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung und Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Universität Magdeburg. Von 2002 bis 2006 war er Finanzminister von Sachsen-Anhalt und er bekleidete auch das Amt des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Landtag dieses Bundeslandes. Guten Tag, Herr Paquet.
Ich grüße Sie.
Dietrich Trenhardt war 28 Jahre Professor für Politikwissenschaft an der Universität Münster und er ist seit langem spezialisiert auf die Themen Migration, Asyl und Integration. Auch Ihnen einen guten Tag, Herr Trenhardt.
Guten Tag.
Zu Beginn der Streitkultur haben beide Gesprächspartner immer die Möglichkeit, ihre Position in einem kurzen Statement zusammenzufassen. Herr Paquet, Sie sind ein Verfechter eines Einwanderungsgesetzes nach kanadischem Vorbild. Warum?
Wir brauchen klare Regeln für Zuwanderung. Diese Regeln müssen verständlich, nachvollziehbar und akzeptabel sein, und zwar für die Zuwandernden selbst und gleichzeitig für die aufnehmende Gesellschaft. Dies erfüllt am besten ein modernes Zwei-Säulen-System. Die eine Säule ist eine überarbeitete Blue Card als Kerninstrument der Fachkräftezuwanderung mit Arbeitsplatzangebot. Ich betone mit Arbeitsplatzangebot. Dieses sollte auch für nicht akademische Fachkräfte geöffnet werden. Die andere Säule ist die Einführung einer Chancenkarte, wie wir das nennen, für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild, um für Fachkräfte die Möglichkeit zu schaffen, auch ohne bereits vorhandenes Arbeitsplatzangebot zur Arbeitssuche nach Deutschland zu kommen. Gesteuert werden sollte dies über Kriterien wie Bildungsgrad, wie Deutschkenntnisse oder auch gute Englischkenntnisse sowie Alter, Berufserfahrung, den jeweils aktuellen Fachkräftebedarf am Arbeitsmarkt. Und der wird voraussichtlich enorm sein, da zwischen heute und 2035 die große Generation der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt ausscheidet. Es ist das Punktesystem, das maßgeblich helfen kann, den Bedarf klug zu decken.
Vielen Dank, Herr Paquet. Sie, Herr Trainert, haben Einwände gegen das kanadische Einwanderungssystem und speziell gegen ein Punktesystem. Ihr Statement bitte.
Ja, ich würde Herrn Paquet zum ersten Punkt völlig zustimmen, zur Blue Card, Erweiterung der Blue Card, Fortführung der Blue Card. Beim Punktesystem bin ich sehr skeptisch, denn ich glaube, wir sind weiter als Kanada. Nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz kann jeder mit einem akademischen Abschluss oder einem Berufsabschluss kommen, schon heute. Das funktioniert nicht ganz so gut wegen der vielen bürokratischen Hürden. Und ich glaube aber, ein Punktesystem würde diese bürokratischen Hürden noch erweitern, denn wir brauchten eine Verwaltung, eine neue Bürokratie, die das alles organisieren sollte. Interessant für mich ist, dass die OECD der Ampelkoalition rät, von Kanada und Australien nicht das Punktesystem zu übernehmen, sondern anderes, was gut funktioniert, zum Beispiel Work and Travel.
Vielen Dank, Herr Trenhardt. Punkte erhalten Bewerber in Kanada, die einwandern wollen, etwa für ihre Ausbildung, ihr Alter, ihre Berufserfahrung und ihre Sprachkenntnisse. Und wer eine bestimmte Punktezahl erreicht hat, der darf einwandern. Was sind für Sie die Vorteile eines solchen Systems, Herr Paquet? Können Sie das noch mal ein wenig ausführen?
Ganz vorne steht natürlich die absolute Transparenz eines solchen Systems. Ich glaube, in der aufnehmenden Gesellschaft ist es außerordentlich wichtig, klarzumachen, dass sich der Staat wirklich anstrengt, bei der Auswahl von Zuwanderern eine positive Auswahl zu treffen, die wirklich auch der Gesellschaft selbst nutzt. Wir haben ja in unserer Gesellschaft durchaus auch massiven Widerstand gegen Zuwanderung. Und diesen Widerstand gegen Zuwanderung kann man nur aufbrechen, wenn man klar macht, wir brauchen ganz dringend die Menschen und wir machen das nach einem absolut fairen, transparenten Verfahren, wie wir die auswählen. Das ist für die Bereitschaft der Gesellschaft, Zuwanderer aufzunehmen, von überragender Bedeutung.
Herr Trenhardt, Sie sehen in dem Punktesystem ja kein Modell. Was ist denn Ihrer Ansicht nach problematisch?
Also ich würde Herrn Paquet zustimmen in Bezug auf die symbolische Wirkung des Punktesystems. Es wirkt sehr klar und transparent, aber ich glaube, diese symbolische Wirkung steht im Gegensatz zur praktischen Durchführung. Kanada hat ja sehr große Probleme mit dem Punktesystem gehabt. Das Punktesystem ist ständig verändert worden. Es gibt jetzt diesen Expresszugang, der dazu führt, dass zwar die Besten ins Land kommen, aber die vielen anderen Antragsteller im Grunde auf Null gestellt werden. Also es ist eine große staatliche Behörde nötig, die das alles verwaltet. Und ich wundere mich immer, gerade wenn Sie die FDP angesprochen haben, dass die FDP in allen anderen Bereichen für die freie Marktwirtschaft Stellung nimmt. Aber gerade wenn es um Menschen geht, um Menscheneinwanderung, ein hochkompliziertes bürokratisches Modell vorschlägt. Wir haben ja in der Europäischen Union sehr gute Erfahrungen mit der völligen Freiheit gemacht. Jeder kann kommen in den 27 Ländern. Das war ja, als es begann, doch eine ziemliche Hürde, sich vorzustellen, dass die Grenzen offen sind, dass jeder Pole nach Deutschland kommen kann. Das ist heute selbstverständlich und die Akzeptanz der Menschen, die nach Deutschland kommen und arbeiten, ist ja auch sehr hoch.
Also die Freizügigkeit innerhalb Europas kann man nicht mit einer globalen Freizügigkeit vergleichen. Wir haben hier eine gänzlich andere Situation, wie wir übrigens auch bei dem Migrationsstrom im Zusammenhang mit unserem Asylrecht sehen, dass man natürlich ganz scharf von einem Zuwanderungspunktesystem unterscheiden muss. Also innerhalb der Europäischen Union haben wir absolute Freizügigkeit, machen damit natürlich auch sehr gute Erfahrungen, aber das ist nicht auf die Welt übertragbar. Hier muss man eine Ausgabe Auswahl treffen. Ich glaube, das macht man ohnehin. Und dann stellt sich eigentlich nur die Frage, macht man das nach Kriterien, die vernünftig geordnet gewichtet sind, nach einem Punktesystem, oder macht man das willkürlich? Und der FDP vorzuwerfen, sie wollen hier eine riesige Bürokratie, das ist natürlich ein Stück weit Polemik. Hier geht es um ein geordnetes Auswahlverfahren. Das kann man meines Erachtens auch möglichst unbürokratisch machen. Man muss sich natürlich die kanadischen Erfahrungen genau ansehen, ob dort zu viel Bürokratie herrscht. Man muss ja nicht alles im Einzelnen übernehmen. Aber eins ist klar, die Kriterien eines solchen Einwanderungssystems müssen natürlich regelmäßig überprüft werden. Deswegen ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass diese Regeln und Kriterien vor allem nach Veränderung der Lage am Arbeitsmarkt geprüft werden und neu definiert werden.
Herr Trenert, wollen Sie Herrn Paquet noch einmal antworten?
Ich gebe zu, dass ich etwas polemisch formuliert habe, aber mich hat das eigentlich über Jahrzehnte schon beschäftigt, diese Diskrepanz. Ich glaube, unser reales Problem liegt heute nicht in der Frage, wer kommen kann. Es gibt ja auch die Regelung, dass man kommen kann, um Arbeitsplatz zu suchen und ein halbes Jahr in Deutschland schon sein kann, sondern unsere Probleme liegen bei der bürokratischen Umsetzung schon heute. Und von daher fürchte ich, dass sich das noch verschlimmern würde. Wir haben ja diese Regelung mit den Balkanstaaten, wo Arbeitskräfte kommen können. Und wir haben zurzeit eine Wartefrist im Schnitt von einem Jahr. Das bedeutet also, wenn ein Bauunternehmer sich mit einem Kosovaren, einem Arbeitswilligen einigt, ihn einzustellen, dann muss der Bauunternehmer ein Jahr warten. Und man kann sich vorstellen, dass das völlig real ist.
Herr Trenert, darf ich Sie unterbrechen? Das ist natürlich absurd und das muss sich verändern. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also die Einführung eines Punktesystems kann trotzdem bedeuten, dass man schneller handelt, dass man zügig die bürokratischen Abläufe beschleunigt. Das sind Zustände, die Sie beschreiben, da sind wir völlig auf einer Seite, die untragbar sind. Wir wollen ja zusätzlich Leute ins Land holen, die sich auch noch bei entsprechender Qualifikation umsehen können, um einen Arbeitsplatz und die Wirtschaft bereichern.
Weil sich Kanada ja die Leute gezielt aussucht, die es einwandern lässt, empfängt das Land Einwanderer mit einem besonders hohen Bildungsstand. Allerdings ist es so, oder war zumindest lange so, dass viele hochqualifizierte Einwanderer in Kanada in Jobs arbeiten, für die sie eigentlich überqualifiziert sind. Das klassische Beispiel Ärzte, die Taxi fahren. Ist das ein Nachteil aus Ihrer Sicht des Punktesystems, Herr Trenert? Also dass gut ausgebildete Einwanderer nicht unbedingt eine adäquate Stelle finden, und hat deshalb Kanada sein Einwanderungsrecht auch mehrfach reformiert?
Das war eine große Diskussion in Kanada und deswegen ist man ja dazu übergegangen, mehr die direkte Verbindung von Unternehmen zu Arbeitswilligen in den Vordergrund zu stellen. In dem ursprünglichen Modell war das sicherlich ein großes Problem, was ich auch problematisch finde beim Punktesystem, dass es eben einen gewissen Vorlauf hat. Es gibt dann auch wirtschaftliche Schwankungen. Die Stärke der Marktwirtschaft ist ja, dass man sofort reagieren kann. Und wenn man zum Beispiel nur ein halbes Jahr Vorlauf hat zwischen einer Antragstellung und einer Gewährung, hat man schon unter Umständen eine Konjunkturschwankung und neue Phänomene. Also das ist, glaube ich, der zentrale Nachteil von zentral gesteuerten Systemen. Ich denke, die Zukunft wird sein, dass man doch einen weltweiten Arbeitsmarkt haben wird. Und dazu brauchen wir nicht eine nationale bürokratische Steuerung.
Also bis wir diesen Punkt erreichen, eines freien globalen Arbeitsmarktes, den ich mir übrigens auch wünschen würde als Liberaler, werden noch einige Jahrzehnte vergehen. Da brauchen wir zumindest eine Übergangslösung. Und was das Problem des kanadischen Modells der Überqualifizierung der Zuwanderer betrifft, da muss man natürlich sagen, dann sind da nicht die richtigen Kriterien gewählt worden. Und in der Tat gibt es manchmal eine gewisse Neigung, zunächst akademische Berufe ins Visier zu nehmen, weil man denkt, die sind besonders qualifiziert. Aber die sind natürlich für jene Bereiche, wo der Bedarf in der Wirtschaft entsteht, oft überhaupt nicht qualifiziert. Ich wäre als habilitierter Volkswirt völlig ungeeignet, um eine technische Aufgabe in einem Unternehmen zu lösen. Und insofern muss man sich natürlich davor hüten, zu sehr in die Richtung akademischer Vorqualifizierung zu gehen. Die wirklichen Knappheiten am Arbeitsmarkt in den nächsten 15 Jahren werden im technischen Bereich, im sogenannten MINT-Bereich anfallen. Und das sind nicht notwendigerweise hochqualifizierte Akademiker mit universitären Spezialkenntnissen.
Also wir haben natürlich, wenn man mit Kanada vergleicht, ein besonderes Problem. Wir sind keine Weltsprache, leider.
Herr Trainer, das ist wahr. Deswegen müssen sich die Unternehmen hier langsam auch mal dran gewöhnen, dass jemand hier einen Einstieg finden kann mit guten Englischkenntnissen, wie wir das auch hier an der Universität machen. Die Voraussetzung, dass jemand perfekt Deutsch spricht, die muss man fallen lassen, wenn man noch gute Leute kriegen will. Die Leute müssen dann vor Ort ihre Bereitschaft zeigen, dass sie Deutsch lernen. Und da können sie aber oft schon in einem vor allem technischen Beruf oder digitalisierten Beruf am Arbeitsleben teilnehmen.
Herr Trainer, Sie hatten es vorhin erwähnt, die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sieht an Kanadas Einwanderungspolitik nicht unbedingt das Punktesystem als ein Vorbild für Deutschland, sondern eher die begleitenden Programme für die Einwanderung und Integration. Kanada hat eine viel bessere personelle und digitale Ausstattung der Immigrationsbehörden zum Beispiel. Sind Sie damit einverstanden, Herr Paquet? Also braucht Deutschland bessere Einwanderungsbehörden oder gar ein eigenes Ministerium für Einwanderung, wie es Kanada besitzt?
Also nicht unbedingt ein eigenes Ministerium, aber wir brauchen einfach effizientere Behörden. Und die Bereitschaft, an dieser Stelle auch wirklich voranzugehen, hängt natürlich auch entscheidend davon ab, ob gesellschaftlich ein Konsens besteht. Ja, wir haben eine vernünftige Regel, die uns nicht gewissermaßen zum Objekt der Einwanderer macht, sondern wir können das steuern. Und das ist das klare Bekenntnis, dass Deutschland ein Einwanderungsgesetz ist. Und dann ist Kanada sicherlich nicht das schlechteste Vorbild. Ich glaube, über die Jahrzehnte hat Kanada gute Erfahrungen mit seinem stets verbesserungswürdigen System gemacht. Ich selber habe ein Jahr in Kanada gelebt, in den späten 70er Jahren. Ich kann nur sagen, das ist eine Gesellschaft, die massiv profitiert von ihrer Offenheit.
Herr Trennert, würden auch Sie sagen, dass Deutschland sich noch viel konsequenter als bisher als Einwanderungsland definieren müsste und ausländischen Arbeitskräften auch eine Bleibeperspektive rasch anbieten sollte? Eine Möglichkeit der Einbürgerung. In Kanada ist das ja bereits nach 3 Jahren möglich.
Das ist ein großes Desiderat. Wir sind ja bei der Einwanderung gar nicht so schlecht im Vergleich mit vielen anderen Ländern. Wir hängen aber bei der Einbürgerung extrem zurück. In Kanada wird nach 3 Jahren eingebürgert. Man kann die alte Staatsangehörigkeit behalten. Und das ist ein großer Erfolg in Kanada, während wir unter den OECD-Ländern doch sehr, sehr weit zurückhängen. Und wir haben eine wachsende Schere, das ist auch demokratisch, unter Demokratiegesichtspunkten problematisch, von immer mehr Menschen, die einwandern, aber Ausländer bleiben und also auch kein Wahlrecht haben. Wir haben viele Studien, die sagen, dass Eingebürgerte sich sowohl subjektiv stärker mit dem Land identifizieren, als auch von der Öffentlichkeit sehr viel stärker als Zugehörige wahrgenommen werden. Langfristig ist das so und das ist eine große Stärke von Kanada.
Ja, da sind wir vollkommen einer Meinung. Deutschland war zwar immer faktisch zu einem relativ hohen Grad ein Einwanderungsland, auch schon am Ende des letzten Jahrhunderts im wilhelminischen Boom, aber es hat sich nie zu dieser Identität eines Einwanderungslandes bekannt. Und daran muss sich etwas ändern und das muss sich dann auch in der Geschwindigkeit der Einbürgerungsverfahren und in der Bereitschaft, sie auch mit einer entsprechenden Symbolik zu verbinden und einer, wenn man so will, Willkommenskultur, daran muss sich was ändern.
Das Problem einer immer älter werdenden Gesellschaft, das hat nicht nur Deutschland, das haben auch viele andere westliche Staaten. Also wir befinden uns in einem Wettbewerb um dringend notwendige qualifizierte Arbeitskräfte. Herr Paquet, das noch recht junge Fachkräfteeinwanderungsgesetz, hat es Deutschland wenigstens etwas attraktiver gemacht für ausländische Fachkräfte?
Also die Bilanz ist relativ dünn bisher, aber wir hatten auch ungewöhnliche Zeiten. Also in den letzten 1,5 Jahren kämpfen wir mit Corona. Also man sollte das, was sich statistisch daraus ergibt, nicht unbedingt als repräsentativ nehmen für die Zukunft. Also insofern war das schon ein Schritt in die richtige Richtung, aber er reicht nicht aus. Definitiv nicht. Ich glaube, dass man einen großen Schritt nach vorne machen muss Und wenn die Ampelkoalition zustande kommt, was ich hoffe, dann wird sie hoffentlich an dieser Stelle diesen großen Schritt machen.
Einer der Kritikpunkte am geltenden deutschen Einwanderungsrecht ist ja, dass es formalen Berufsqualifikationen eine sehr hohe Bedeutung zumisst. Müsste die Anerkennung ausländischer Studien- und Ausbildungsabschlüsse vereinfacht werden, Herr Trenert?
Da sind wir eigentlich schon sehr viel weitergekommen, aber die bürokratische Abwicklung ist dann natürlich der Pferdefuß. Ich wollte aber noch sagen, dass zum Beispiel bei der Blue Card die deutsche Bilanz ja sehr, sehr positiv ist. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, mehr als 2/3 der Blue Cards in der Europäischen Union werden in Deutschland vergeben.
Sagen Sie doch noch mal ganz kurz, was ist die Blue Card? Das weiß
die
nicht jeder.
Blue Card ist eine Einwanderungsoption, die auf europäischer Ebene beschlossen worden ist. Und da kann man auch sehen, wie sich Dinge verändern. In den Beratungen war die deutsche Regierung noch sehr zurückhaltend. Bei der Umsetzung ist Deutschland jetzt sehr viel weitergegangen als viele andere Länder. Und wenn man es zum Beispiel mit Frankreich vergleicht, haben wir da eine große Erfolgsbilanz.
Ich möchte noch einmal zu einer anderen Komponente des kanadischen Modells kommen. Und zwar nimmt Kanada ja nicht nur möglichst gut ausgebildete Einwanderer auf, sondern es gibt auch eine humanitäre Säule des Systems. Also jedes Jahr nimmt das Land eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen auf. 2019 waren es gut 30.000 und die Kontingente legt der Staat von Jahr zu Jahr neu fest. Halten Sie eine solche dauerhafte, aber kontrollierte Flüchtlingsaufnahmepolitik für Deutschland für nachahmenswert, Herr Paquet?
Ich glaube, man sollte die Bereiche der Migration sehr klar trennen. Auf der einen Seite ein modernes Einwanderungsrecht der skizzierten Art. Das betrifft vor allem wirtschaftliche Gründe für die Einwanderung. Wir haben daneben das Asylrecht. Das Asylrecht muss erhalten bleiben, ist aber von seiner ganzen Konstruktion her auf Individualfälle hin konstruiert. Und die dritte Säule müssen humanitäre Gesichtspunkte sein, im Krisenfall, im Fall von Kriegen für die vorübergehende Aufnahme. Das sind die drei Säulen, die sollte man trennen.
In Kanada, Herr Trenhardt, werden Menschen, die aus humanitären Gründen einwandern, auch als Arbeitskräfte betrachtet und erhalten auch die Möglichkeit einer raschen Einbürgerung. In Deutschland planen SPD, FDP und Grüne offenbar in einer gemeinsamen Regierung den sogenannten Spurwechsel zu ermöglichen. Das heißt, abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber, die einen Job haben, die könnten in Deutschland dann bleiben. Das Vorhaben stößt aber bereits auf Kritik, etwa aus der Union, die meint, Einwanderung dürfe nicht über das Asylrecht organisiert werden. Was halten Sie vom Spurwechsel?
Ich halte den Spurwechsel für richtig. Das geht ja um Leute, die längere Zeit hier leben, die einen Arbeitsplatz haben oder bekommen können und die dann auch Steuern zahlen, um es mal ganz einfach zu sagen. Das jetzige System läuft ja vielfach so, dass man Menschen nicht arbeiten lässt und dass sie dann dem Staat auf der Tasche liegen. Das erzeugt Unbehagen in der Bevölkerung zu Recht. Wir haben im letzten Jahr 4,3 Milliarden Euro ausgegeben für diese Gruppe, die noch nicht voll anerkannt ist. Und von daher halte ich den Spurwechsel für richtig. Das ist aber nur ein Segment. Ich denke, die Stärke des kanadischen Modells in der humanitären Einwanderung ist, dass sie die Bevölkerung sehr viel stärker einbezieht. Es gibt ja da ein zweigeteiltes System und ein Teil davon ist, dass Menschen sich stark machen können für Einwanderer, dass sie die einladen können, dass sie die betreuen und dass sie bis zu einem ziemlich großen Grad für diese Menschen dann verantwortlich sind. Das bedeutet, dass die humanitäre Bereitschaft, die auch in Deutschland sehr groß ist, dass sie umgesetzt wird in Integration, während wir hier es doch mit der Tatsache zu tun haben, dass sehr viele Ehrenamtliche, die sich um Flüchtlinge kümmern, mit dem Staat, mit der Bürokratie kämpfen. Ich denke, da könnten wir einen Schritt weiterkommen, wenn wir die Bevölkerung stärker humanitär einbeziehen und so einen Weg schaffen, der vielleicht nicht gleich mit 30.000 anfängt, aber dann auch zeigen könnte, dass man nach Deutschland kommen kann, ohne dass man mit dem Boot über das Mittelmeer kommen kann. Dass man in Flüchtlingslagern sagen kann, jemand, der arbeitsbereit ist, der bestimmte Qualifikationen erfüllt, kann nach Deutschland kommen. Da würde ich aber durchaus humanitäre und ökonomische Gesichtspunkte zusammensehen in einem pragmatischen Modell.
Ich würde ganz eindeutig auf den Spurwechsel setzen. Also diejenigen, die Asyl beantragt haben oder als Flüchtlinge hier sind und sich sehr gut integrieren, am Arbeitsmarkt Chancen haben, die müssen sich dann auch bewerben können in dem normalen Verfahren als Wirtschaftsmigranten. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn man das macht, dass man nicht wieder Umgehungstatbestände schafft, die hier gewissermaßen einen Eintritt durch die Hintertür schaffen, der in der Bevölkerung keinen Akzeptanz hat.
Das ist sicher richtig, ja.
Ganz herzlichen Dank an Sie beide, Karl-Heinz Baquet und Dietrich Trenner. Die Frage in dieser Streitkultur war, braucht Deutschland ein Einwanderungsrecht nach kanadischem Vorbild? Sie haben Ihre Differenzen deutlich gemacht, aber durchaus auch Ihre Gemeinsamkeiten. Hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Kultur heute. Am Mikrofon der Streitkultur war Viktoria Eglau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.